Angriff the Empire.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Critic Defended the Movie bespricht The Mandalorian. Wieder hier in der zweiten Staffel, mittlerweile in der dritten Folge namens
Die Harris, keine Ahnung.
Das heißt auf Deutsch.
Ja, ich schätze mal die Erbin.
Ah, okay. Die Erbin.
Ich wusste nicht, dass man da zwischen männlich und weiblich unterscheidet.
Ich auch nicht. Fun Fact of the Day hier nur bei Critic Fan Movie. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute sind wir wieder am Start. Wir sind
hier, Max,
der andere. Und ich bin ich, Maxi heiße ich. Also Labels sind so ein Ding, ne? Aber mein größter und bekannter Label ist Maxi. Und nicht der große Imperator 6169 Butcher of Words.
Wie Max Butcher of Names.
Butcher of Names. Ja, auch. Butcher of Begriffe. Und wir haben uns wieder heute für die dritte Folge zusammengesetzt von The Mandalorian. Long Live the Empire.
Ja, so eine Staffel 3 ist Staffel 2.
Staffel 2, genau.
Und damit Kapitel Nummer 11 insgesamt.
Genau. Ja, es ging weiter. Diesmal keine Füllerfolge wie beim letzten Mal.
Bist du dir da sicher?
Es ist zumindest, ich habe das Gefühl, dass die Story ein bisschen vorangebracht wurde.
Okay, aber bevor wir darüber sprechen, können wir mal kurz sagen, dass man uns auf Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Podimo, Pocket Cast, Castbox und Overcast hören kann. Und auf YouTube. Und abonniert uns überall und bewertet uns auf iTunes und Apple Podcasts mit den 5 Sternen und auf YouTube mit dem Daumen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt gerne eine Kritik, die konstruktiv ist, dann nehmen wir uns dem gerne an. Das ist mir lieber als nur eine schlechte Bewertung, bin ich ganz ehrlich. Warum? Könnt ihr euch sicher denken.
Okay. Ja. Finde ich auch.
Gehen wir auf irgendwelche Non-Spoiler? Ja klar, gehen wir auf Non-Spoiler-Sachen ein. Wer hat denn diese Folge inszeniert? AKA, wer hat Regie geführt? Es war wieder die gute Tochter von Ron Howard, nämlich wieder Bryce Dallas Howard. Die hat auch in Staffel 1 Folge Nummer 4 gemacht, als sie damals auf diesem Planeten waren, in diesem Bauerndorf. Das hat sie gemacht. In dieser Staffel hat sie auch wieder die gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie, vielleicht macht sie sogar noch eine andere, schaue ich nur nochmal nach. Geschrieben hat wieder Jon Favreau, wie auch in den ersten 3 Folgen, wie eigentlich fast immer hier. Ob das so was Gutes ist, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Aber ja, was soll's, er hat's getan. Und hinter der Kamera hatten wir diesmal jemanden, den man bisher nicht so, eigentlich überhaupt nicht, glaube ich, in dieser Serie hatte. Nämlich ein Mann, der heißt Matthew Jensen. Der hat aber in den letzten Jahren ein paar anderen Projekten mitgemacht, die ein bisschen größer waren, nämlich zum Beispiel Wonder Woman 1984. Aber auch den ersten Wonder Woman. Also 1984 wird, denke ich, auch mal wieder groß sein. Ansonsten in der Serie Game of Thrones oder zum Beispiel in der Serie Ray Donovan. Also hat ein paar Sachen gemacht. Ist jetzt aber noch kein Name gewesen, den ich kannte. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee.
Und im Editing-Bereich haben wir jemanden, der hat in der ersten Staffel ein paar Mal mitgeholfen als Additional oder Associate Editor, nämlich der gute alte Dylan Furstheim, den ich auch nicht kenne. Aber er soll angeblich irgendwas im Editing-Department zum Beispiel in Solo gemacht haben. Ich schätze mal, da waren sie ganz zufrieden, haben sie gesagt, ja, du kannst hier auch in einem anderen Star Wars-Projekt mitarbeiten.
Also very nice.
Recht junge Namen, ja. Ich weiß nicht, war das Editing denn so nice, diese Folge? Wenn du schon very nice sagst?
Ich sag mal so, mir ist nichts aufgefallen.
Aber das heißt auch, es war nicht überragend.
Richtig.
Und da wir ja alle Freunde des Perfektionismus.
Ich muss sagen, ich unterstütze Perfektionismus nicht so wie du, glaube ich. Ich weiß nicht, darüber haben wir
also du hast lieber einen mittelguten Film als einen perfekten Film.
Ja, im Bereich Film ist das mal was anderes.
Ja, aber wir sind hier gerade im Bereich Film, würde ich sagen, unterwegs.
Ja.
Oder so eine mittelgute Podcast-Folge von uns findest du auch besser als eine richtig geile. Das finde ich bedenklich. Müssen wir mal über dein Gehalt reden. Da werden wir eine Mindestlohnkürzung vornehmen. Spaß beiseite.
Ich werde einfach nur noch in Big League TS Burger bezahlt.
Alter, also unterstützt du McDonald's? Achtung, Markennennung, wir werden nicht gesponsert. Es gibt auch andere Fast-Food-Ketten, wie zum Beispiel Burger King, Base Burger. Was ist denn Base Burger? Das kenne ich in München gar nicht. Wenn ihr von Base Burger seid, dann kommt doch mal nach München. Dann kann ich da mal probieren, was ihr so für gute Burger macht angeblich. Hör ich immer nur. Oder es gibt natürlich auch noch KFC oder...
Digga.
Wie heißt das nochmal hier? Hans im Glück.
Ich glaube, Peter Pane, Digga, muss Peter nicht Pane, einen Burgerladen aufzählen. Es geht um die Folge.
Doch, ich möchte hier nicht wegen Schleichwerbung verklagt werden. Du musst deswegen mehrere nennen.
Ja, aber wir haben noch genug jetzt genannt.
Ja, jetzt mittlerweile schon. Naja. Du hast McDonald's reingeworfen. Ich bade nur hier die ganzen Sachen aus.
Also.
Irgendwas wollte ich noch sagen. Na egal. Dann lass einfach mal die Spoiler rausjieten.
Ja, also im Non-Spoiler-mäßig, ich bin schon happy mit der Folge, aber... Sorry.
Gesundheit.
Danke.
Ich habe ja gerade nicht gesagt, ja, lass einfach mal die Spoiler rausjieten. Und du so, ja, also non-spoiler-mäßig muss ich sagen.
Ja, ganz kurz auch davor, ich fand die ganz gut, du glaube ich auch. Ja, so bla bla bla.
Sicher. Spoiler-Teil. Ich weiß nicht.
Okay. Wir beginnen, wir sind weiterhin in dem Flugzeug, welches komplett Schrott und K.O. ist und haben wieder eine Bruchlandung, wo sie aus irgendeinem Grund zusammenhelfen, obwohl sie nicht die Sprache verstehen, wie auch immer.
Sie hat ihn doch schon verstanden.
Kann sein.
Also so wie sie sich in dieser und der letzten Folge verhält, meine ich schon, dass sie ihn verstanden hat.
Ja.
Aber umgekehrt halt nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Phänomen. Muss ich sagen, Chewbacca versteht ja auch immer jeden, aber nicht alle verstehen Chewbacca. So als ob immer diese Alienrassen, die von unseren Hauptcharakteren nicht verstanden werden, trotzdem alle anderen verstehen, so mit die intelligentesten Wesen sind oder wie. Die alles sprechen, aber keiner versteht sie.
I am Groot.
Genau. Genau. Wobei ich noch sagen würde, dass I am Groot ja irgendwie dann noch so eine Basis im Englischen hat, aber... Aber...
Okay. Sorry für alle Leute, die sich jetzt erschrocken haben. Ja, also wir haben ja hier eine Bruchlandung, aber die Bruchlandung geht ins Wasser, was ich persönlich sehr cool fand. Also ich habe hier sehr auf die Effekte geachtet und die fand ich hier sehr stark. Also wie das Wasser abgeflossen ist danach, wie die dann rausgeholt haben, wie das gekippt ist und so. Das fand ich hier sehr realitätsnah. Kleines Lob an die Leute aus dem FX-Team.
Die Sache, die dadurch aber noch viel interessanter ist.
FX, Alter, VX. Visual Effects.
Ja.
Ich habe gerade FX gesagt. Und
du sagst ja VFX. Also FX sind ja insgesamt Effekte. Visuelle. Das zählt schon zu FX. FX sind die künstlichen und nicht künstlichen Effekte zusammen. Ist alles FX.
Ah, okay.
Nee.
Crazy.
Nee, sorry.
Nee.
Warte mal, F macht Walk, warte.
Jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, eben deswegen.
Aber es gibt VFX. Gegen
Effects, oder?
Es gibt VFX. Wofür, für was steht denn das F?
Das V steht für Visual Effects.
Ja, und das also Visual Effects, abgekürzt VFX.
Visual Photo F?
Nee, ich habe VFX gegoogelt gerade. Es gibt auch andere Suchmaschinen wie Yahoo und Bing.
Und Ecosia. Oder
Ecosia, genau. Die pflanzen Bäume, wenn ihr da Ecosia habt. Und wenn du VFX nachschaust im Internet, kommt natürlich gleich auch ein Wikipedia-Eintrag. Visual Effects is called VFX. Und auch von Studio Binder. Den ich auf YouTube folge. Das ist ein cooler YouTube-Kanal, wenn es um Regie und Co. gibt.
YouTube-Kanäle,
beispielsweise. Ja, nee, aber das ist... Fuck off, mate. I don't support this little twink. Schimpfworte beiseite. Bekommt man eben VFX ist Visual Effects. Naja. Egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Das Coole an der Landung ist, finde ich, wie er eigentlich quasi die Landung hinbekommt, dann aber doch ins Wasser kracht. Das war doch das Coole an der Szene, oder nicht? Und die Episode 3 Vibes, die hoffentlich jeder bekommen hat. Weil das letzte Mal, als wir in Star Wars gesehen haben, dass ein Raumschiff anfängt zu glühen oder zu brennen, war
Ja.
natürlich eine der cooleren Szenen, finde ich, in Episode 3, weil das eben was war, was man nicht überall gesehen hat.
Das stimmt.
Vor
Ja.
allem war da auch mal quasi ein Plotpoint in den Prequels, der nicht darum ging, dass Anakin irgendwelche Leute abschlachtet.
Ja, das
Druiden
stimmt.
inkludiert. Also ich meine, die Prequels bestehen ja quasi daraus, dass irgendwelche Jedi, meist Anakin oder halt dann Obi-Wan, irgendwelche Druiden oder eben dann im Laufe der Zeit auch Menschen töten.
Digga, das interessiert hier niemanden.
Die
So.
Prequels interessieren hier niemanden, ne?
Ja,
Das
doch,
würde ich
aber
sogar
das war,
verstehen.
wohin du gerade gehst. Die Leute wollen die Folge hören. Also, die kommen hier an, Bruchlandung, steigen dann ganz happy aus. Also, happy im Sinne von cool aus und sagt einfach nur: Bro, fix mein Schiff. Wie du das kannst, hier hast du 1000 Geld und dann.
Republikanische Kreditstiftnis sein.
Okay, danke. Ja.
Also, wobei,
Herr
vielleicht
Merkel
New
aus der ersten
Republic
Reihe.
Credits.
Können Sie Ihre Hand
Also,
wieder
ich
unternehmen?
weiß nicht genau, wann welche Währung eingesetzt wird, aber zumindest in der Ära der Republik waren es republikanische Kredits und es gibt jetzt ja die New Republic, also sind es vielleicht auch New Republic Credits. Es wird nur Credits gesagt in der Folge, falls es jemanden interessiert.
Meinst du, da gibt es irgendeine solche
Wechselkurse.
ja, genau.
Vielleicht musstest du am Anfang der New Republic, vielleicht musstest du, als die Republik zum Imperium wurde, deine Währung umtauschen und dann auch wieder. Mal schauen, vielleicht haben die das da auch wie mit dem, wie hieß es, mit der deutschen Mark und dem Euro gemacht, dass du einen Wechselkurs von 1,9 irgendwas hattest. Wer weiß. Und alle, die Republik miterlebt haben, die ganzen älteren Menschen und Alienrassen in Star Wars sagen auch immer, ja, also bei uns damals, das hätte 8 republikanische Kredits gekostet. Jetzt kostet er jetzt ja 8 New Republic Credits. Das ist viel zu teuer.
Und der andere sagt nur so.
Ja. Und das macht sie dann ja auch und dann findet sie ja ihren Mann, der das gleiche macht und dann haben sich die zwei Süßen gefunden.
Ja, richtig cute. Können wir für so ein Love is Love Werbung nehmen?
Love is Love. Okay.
Ja, da das Liebe nicht drauf ankommt, ob du Junge oder Mädel bist oder weiblich oder Mann oder Mann oder
Aber das waren doch.
Mandalorianer und.
Ja, weil das waren doch ein Männchen und ein Weibchen. Sonst würde es, glaube ich, mit den Eiern nicht funktionieren.
Ja, weil die Rasse war ja auch mal eine andere. Sieht man nicht jeden Tag.
Ja, okay, ich sehe auch nicht jeden Tag Eichhörnchen Sex, aber ich kann mir trotzdem denken, dass männliche und weibliche Eichhörnchen Sex haben.
Okay, gut. Ich wollte einen schönen romantischen Punkt ranhängen, aber okay.
Was ist denn an Eichhörnchen Sex nicht romantisch?
Maul. So.
Also, ich finde es ziemlich
Er
geil.
lässt das Schiff, sein
Von zwei
Schiff,
Seiten.
sein Raumschiff fixen. Sie gehen nach Hause und er sagt einfach nur, nee, geht er schon nach Hause? Oder gehen Sie erst in die Bar? Hier rum geht's mal.
der grüne Froschmännchen sagt, hey, geh dahin.
Ah, genau,
Und
er
wir
geht erstmal in
sehen,
die Bar.
wie die eine Mandalorianerin, von der wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass sie eine Mandalorianerin ist, im Schatten in so einer Jedi-Kutte steht. Und deswegen dachte ich kurz, es wäre Ahsoka, aber es war dann doch nicht Ahsoka, weil es die gleiche ist,
Ja,
die dann
dachte ich
später
auch, ne?
ihre Rüstung anhat. Die dritte da im
Ja.
Bunde, beziehungsweise die zweite. Die übrigens von einer Wrestlerin gespielt wird. Und damit wären wir jetzt ja schon bei im Wrestling-Count bei Nummer 2 nach Gina. Ah ne, die war MMA-Kämpferin, ne? Fail. Aber war die nicht auch mal ein
Ja,
Wrestler?
Kampfsport.
Egal.
Ja.
Ja, da dachte ich schon, ey, wir kommen tatsächlich ein bisschen Richtung Ahsoka, aber erstmal dann doch nicht.
Dachte ich auch, dachte ich auch.
Vor allem, es sah halt wirklich so aus wie so eine Jedi-Robe. Das war ein
Ist
billiger
so.
Trick vom Kostümdesign, da bin ich ganz ehrlich. Das war bewusst so, da bin ich ein bisschen angepisst wegen sowas so. Da kriegst du richtig die nicen Vibes und dann wirst du wieder enttäuscht. Ja. Ich möchte noch mal in die Folge zurückgehen. Der Auftrag mit
Dann
der
geh doch in die
Frau.
andere Folge.
Der
Hast schon
Auftrag mit der.
hochgeladen.
Auf gewissen Plattformen, ja. weiß nicht, ob bei allen. Schaue ich gerne mal nach demnächst. Die Frau Frog Lady, wie sie ja so schön gecredited wird, weil wir uns nicht mal mehr die Mühe bei Disney machen, einen Namen für die Froschfrau uns auszudenken.
Ich glaube, die heißt... Oder? Oder was?
Wer weiß. Die meinte, ihr Mann hätte Kontakt zu Mandalorians gehabt. In dieser Folge sieht mir das aber mehr so aus, so der Mann hat irgendwo mal wieder jemanden gehört oder der kennt jemanden, dessen Bruder, der hat einen Cousin, dessen Schwester, die hatte mal einen Freund, dessen Vater, der war mal Fußballtrainer. Und der hat Mandalorianer trainiert. So ungefähr ist die Verbindung ungefähr da, finde ich zumindest. Und das geht mir so langsam ein bisschen,
E-Mail-Marketing, bisschen
auf den Sack, muss ich echt sagen. Immer dieses, ja, da kennt jemand Mandalorianer oder doch nicht. Oder der schickt dich dann in eine Bar und in der Bar winkt er dann jemanden zu und der in der Bar, der gibt dir für Geld dann wieder die Info, dass jemand dich da hinbringen kann, aber der verarscht dich dann doch. Aber dann triffst du doch zufällig auf Mandalorianer und alles ist so ein bisschen wirr und du kriegst einfach immer so einen Happen, geh da lang, damit das Publikum nicht fragt, ja, wann geht's denn endlich weiter? Und dann denken sie, ah, jetzt geht's gleich weiter und dann geht's doch nicht weiter und irgendwann kommen wir dann doch mehr oder weniger holprig und zufällig ans Ziel und dann sind wir aber im Star Wars Universum und sagen wir einfach, das war nicht zufällig, das waren alles die Wege der Macht.
This is the way.
Ja. Also... Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, dass der so sagt, so ja, geh da rüber in die Bar, da wirst du die finden und dachte, da hängen halt die ganze Zeit Mandalorianer rum und dann winkt er da dem Barkeeper oder dem Wirt oder was er ist dazu und sagt so, ja klar, hier Infos und der sagt dann, hier, ich habe auch nicht die Infos für dich, ich habe die Infos hat mein Kumpel da. Sag ich mir, Alter, what the fuck? Und am Ende macht das ja in der Folge überhaupt gar keinen Sinn. Weil eigentlich hat jetzt der Froschmann ihn dann jemanden weitergeleitet, der ja doch keinen Kontakt zu Mandalorianern hat, sondern der einfach nur Baby Yoda killen wollte, um an die Rüstung zu kommen, basically. Also damit ist die zweite Folge hier quasi noch unnötiger geworden, weil eigentlich überhaupt nicht das passiert, wofür das gemacht wurde, sag ich mal. Ich meine, natürlich soll nicht alles vorhersehbar sein und alles genau geschehen wie angekündigt, aber dann ist der ganze Plot der Frösche theoretisch umsonst. Dann hätte er auch einfach sagen können, ja, ich fliege mal vom Planet A nach B und da ist in der Kantine da und fragt einfach so nach. Und dann sagt er ihm, ja, der Kumpel hier kennt das und dann fahren sie mit dem Schiff raus. Hätte auch genauso sein können. Hätten wir uns zwei Folgen gespart. Just saying. Auch wenn ich diesen Ausdruck hasse. Aber das ist mir alles ein bisschen zu holprig.
Wie nee, stimme ich dazu. Ah. Also ich finde es halt ebenfalls so ein bisschen Plot-Convenience und fühlt sich mehr so an, als würde der halt einfach irgendwie, also so ziellos rum
ja. treiben. Weil wird er ja auch einfach von der Handlung hin und her geschubst. Von A nach B, ja. nach C, nach D. Und das Schlimmste ist halt nicht nur, dass wir eben jetzt diese ganze Zeit dieses haben, geh zu Person A und die sagt dann, geh zu Person B, sondern wir haben hier auch noch das, er ist dann zu von A bis Z Personen gegangen und dann ist es am Ende eigentlich nur, die Mandalorianer treffen zufällig da auch auf diesem Schiff auf einen, beziehungsweise haben ihn gefunden, ohne dass er sie gefunden hat. Das führt das Ganze ja ad absurdum, finde ich. Und von wem, wie zuverlässig sind da diese Froschkontakte, muss ich sagen, wenn er dann eigentlich an jemanden gerät, der ihn abziehen möchte?
Zweifel nie das Froschnetzwerk an.
Ja, ich tue es schon. Vielleicht ist das der Grund, warum sie ausgestorben sind, weil sie keine guten Menschen- bzw. Alien-Kenntnisse haben. Oder zumindest keine guten... Oh, shit, wie heißt die Rasse? Das eine waren Mon Calamari, aber wie hießen die Tentakel-Boys?
Die Tentakelbums. Ganz schwierige Emo-Phase hatten die auf jeden Fall.
Ja, also das ist alles ein bisschen schwierig, finde ich.
Bisschen wacka wacka.
Ja. Weiter im Text. Baby Yoda wird wieder einfach nur als Damsel in Distress verwendet. Wie die letzten drei Folgen, ja. Außer Fressen, Sabbern und Dinge im Gesicht rumhängen haben. Und ich rede nicht von katholischen Priesterpenissen. Damit wären wir heute wieder explicit. Das kam gerade aus dem Nichts. Ja, ist wirklich, also du, da, die Sache, er macht nichts, stimmt ja hier auch wieder. Beziehungsweise das Einzige, was er macht, ist sein kleines Pot dazu machen, damit er nicht direkt stirbt. Aber...
sehr smart auf jeden Fall.
Ich hab's schon in der ersten Folge gesagt, es geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass er einfach nur noch das kleine Baby ist, was gerettet werden muss. In der zweiten Folge war es genauso. Hier in der dritten ist es noch schlimmer. Hier beruhen mehrere Szenen darauf, dass Mando ihn retten muss. Hier bei dem Seeungeheuer auf dem Schiff, theoretisch mit dem kleinen Oktopus, sage ich jetzt mal, war das in seinem Essen. Und dann später, wenn sie ins Schiff zurückgehen, dreimal muss er dem kleinen Wutz da den Arsch retten. Beziehungsweise sogar noch andere Leute. Das ist echt, das ist... oh. Wie geil wäre das denn gewesen, hätte er einfach dieses Seeungeheuer besiegt. Das wäre doch geil gewesen.
Es wäre eine Message.
Es wäre auch keine 10 Schritte rückwärts. Also ich erinnere mich gerne an die guten alten Zeiten, Mandalorian Staffel 1, Folge 2 oder Folge 8. Folge 2 kämpft er gegen das Nashorn basically und rettet Mando. Folge 8 containt er die Flammen. Und dann den Kontrast Folge 1, 2 und 3 der nächsten Staffel, Staffel 2, einfach nur noch ein kleines, sabberndes, fressendes Baby, was gerettet werden muss. Finde ich ein bisschen schade. Ich sage das jetzt jede Folge, wenn es wieder auftritt übrigens. Bis es wieder besser wird.
Ja, ich meine, an sich war auch halt, also ich habe es halt nicht ganz verstanden, weil quasi, weißt du, der einzige Sinn quasi war einfach von dem Planeten wieder runterzukommen. Und dann hat er halt ein Lied durch diesen Frostmensch. Und das Einzige, was der Typ macht, ist halt einfach, sie zu dem unseriösesten Typ ever weiterzuleiten, weißt du? Also es gäbe auch sicher andere, die vielleicht irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnten. Aber der Typ hat ja keine Ahnung gehabt, oder?
Ja, zumindest kommt es so rüber. Vor allem, wie gesagt, die Frau sagt angeblich, dass ihr Mann Mandalorianer kennt. Und erstens, er tut's nicht. Und zweitens, kennt er sie ja. Dadurch, dass er sie nicht kennt, wieso weiß sie? Denkst du, die Froschfrau weiß, dass ihr Mann jemanden kennt, der ihn zu Mandalorianern führen kann, oder wie? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, auf eine Kommunikation. Weil,
ich meine, natürlich kann man ihr sagen, vielleicht hat er mal einen Mandalorianer im Hafen gesehen oder so, wie die da gegen diese imperialen Überreste kämpfen, aber warum sagt er das nicht einfach, sondern sagt, geh in die Bar, da findest du jemanden, der jemanden kennt. Also ich verstehe den Sinn hinter diesem ganzen Plot nicht. Ich glaube, da ist nämlich auch keiner. Aber ich lade gern John Favreau hier zu unserem Podcast ein und dann kann er sich und dieses Drehbuch gerne erklären.
Kann sich rechtfertigen. Ich liebe sie, Herr Favreau.
Wieso liebst du Herr Favreau?
Der ist süß, der ist cool. Ich habe mir heute mal ein paar Clips mit ihm in Friends angeschaut.
Der ist in Friends?
Ja.
Wer ist denn nicht in Friends, Alter? Das ist ja wahnsinnig. Ja, aber das reicht doch nicht aus, einer der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten zu sein, um geliebt zu werden, oder? Ist das schon der Anspruch, den wir haben?
Das ist mein Anspruch.
Okay.
Naja, die alle Folge Friends-Fans da draußen, confirmed, im März gibt's die Reunion. Bleibt stark bis dahin.
Ich habe vorgestern gesehen oder gestern, es gibt ja auch eine Reunion von Fresh Prince of Bel-Air. Gab's einen Trailer?
Niemanden. So ein 0815 Indie-Ding brauchen wir nicht.
0815 Indie-Ding, okay. Lass den Hate regnen da draußen.
So, aber jetzt lass mal weiterkommen in dieser Story. Ja,
bitte, dann geh weiter.
Ich weiß nicht, wohin ich schwimmen soll. Wir sind auf dem Boot, die Mandalorianer retten ihn und nachdem sie alle fertig gemacht haben und die eine dann irgendwie dieses riesige, krasse Seebiest offscreen killt und dann wieder rauskriecht und Baby Yoda rettet, nehmen sie ihre Helme ab und er so, this is not the way. Ja.
Jo. Ja.
Mei, passiert.
Die Sache ist ja, wir haben ja in Star Wars The Clone Wars gesehen, dass die Mandalorianer nicht ihre Helme aufhaben.
Ja.
So, jetzt kommt aber hier Din Djarin und sagt, die darf man nicht abnehmen. Und das ist ja auch schon in einigen Folgen fast ein Plotpoint gewesen. Ob jemand jetzt ein wahrer Mandalorianer ist mit dem Helm auf, unten, bla bla bla. Aber das wurde jetzt auch einfach von Bo-Katan damit begründet, dass er von der Death Watch ist, oder wie?
Glaub schon.
Und wenn ja, dann möchte ich mal gern wieder zurück zu Clone Wars gehen und sagen, dass der gute alte Pre Vizsla auch den Helm abgenommen hat. Der Anführer der Death Watch. Beziehungsweise die Death Watch, okay, da könnte man argumentieren, dass es dann aber nicht mehr die traditionelle war, denn ja irgendwann Maul gefolgt sind, der ja überhaupt gar keine Rüstung getragen hat, aber...
Der war ein True.
Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe mal auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieser Dialog und dieser Plotpoint in dieser Folge mit wer ist hier der wahre Mandalorianer und was ist der wahre Weg und er ist halt gehört einer extremeren Gruppe an und denkt, alle sind so wie er, weil sich Star Wars Fans gestritten haben, woher diese Regel plötzlich kommt. Es gab Online-Diskussionen deshalb, verständlicherweise, weil es eben bisher diese Regel nicht so prominent im Star Wars Kosmos besprochen wurde. Und damit jetzt alle wieder auf einem gemeinsamen Nenner ist, gibt es, glaube ich, hier diesen Dialog so, ja, das eine sind extremere Leute, andere sehen da diese Regel nicht so sehr. Nehmt einfach die Infos an. So. War nur nochmal, damit wir alle auch hier auf einen gemeinsamen Nenner ist, diese gute sorry.
Danke. Ich fühle mich besser mit der Aussprache.
Ich mich auch.
Sehr gut.
Die gute junge, mitteljunge Frau mit den haselnussbraun bis orangenfarbenen Haaren ist ja keine Unbekannte. Jeder aufmerksame Star Wars-Fan wird wissen, wer das ist. Das ist die gute alte Freundin von Ahsoka, das ist Bo-Katan Kryze, die kleine Schwester von der Geliebten von Obi-Wan, die wir eben auch in Clone Wars.
Satine.
Die wir eben auch in Clone Wars kennengelernt haben. Und deswegen heißt diese Folge auch die Erbin, weil sie theoretisch den stärksten Claim auf den mandalorianischen Thron, falls er irgendwie noch existieren sollte, hätte. Dadurch, dass sie die Schwester der ehemaligen Herrscherin ist, wobei man ja sagen muss, in solchen Monarchien stellt sich natürlich immer die Frage, wann verdirbt denn oder verwelkt denn das Geburtsrecht durch den Namen, wenn eine andere Macht sie gestürzt hat. Weil wenn einfach jemand kommt, der den Thron übernimmt, wie Pre Vizsla oder eben zum Beispiel Darth Maul, hätten dann nicht eher Darth Maul und die Nachfahren das Recht. Natürlich ist es eine Frage der Gruppe, aber was ist denn die Gruppe? Drei Mandalorianer sagen, sie ist die rechtmäßige Herrscherin oder was? Das ist ihr Claim.
Wenn wir zufällig ein paar Anwälte mit dem Fokus auf Erbrecht hier als Zuhörer oder angehende Juristen, die sich in dieser Thematik einlesen möchten, seid herzlich willkommen, das zu machen. Wir werden euch und euren Instagram oder eure Webseite oder wie auch immer dann in der nächsten Folge featuren.
Ich meine, das ist was man in Game of Thrones ganz gut sieht, weil da wechseln verschiedene Familien auch nicht mal jetzt mit Spoilern behaftet, sondern auch in der Vergangenheit vor der eigentlichen Handlung von Game of Thrones wechseln sich da ab, beziehungsweise eine Gruppe stürzt halt die Familie, die auf dem Thron sitzt und dann sind sie die rechtmäßigen Herrscher, in Anführungszeichen, aber ich meine, das sind sie seit einer Generation. Wenn jetzt wieder jemand kommt und sie runterschmeißt, dann jammern sie wahrscheinlich auch, wir sind doch rechtmäßig, aber eigentlich haben sie auch nur jemanden runtergeschmissen vom Thron. Und am Ende des Tages ist dann wirklich einfach nur das, wer welchen Support hat, wer mehr Stimmen quasi hat an mächtigen Unterstützern. Und bisher sieht es hier nicht so aus. Ich meine, sie hat drei Leute um sich herum. Was ich mich da auch frage, ist, wo ist denn die kleine Mandalorianerin aus Rebels, die jetzt wahrscheinlich auch schon größer ist?
Die wird noch kommen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt andere sind, aber ich hatte die schon mal in irgendeinem Video, die auch über Mandalorian geredet haben, auch gesagt, dass die vorkommen wird, wahrscheinlich in Episode Staffel 2.
Aber ich frage mich, warum sie da nicht bei denen hier ist, weil es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. Am Ende von Rebels schließt sich nämlich meines Erachtens Ahsoka an, die nach Ezra sucht, der Hauptfigur aus Rebels, weil der verschwindet, sage ich einfach mal so. Und Ahsoka scheint aber wieder aufgetaucht zu sein und hatte schon wieder mit Bo-Katan Kontakt, weil sonst wüsste Bo-Katan nicht, wo Ahsoka wäre. Und dann müsste eigentlich auch Sabine wieder irgendwo zu finden sein. Und wenn jetzt schon Mandalorianer dafür wieder anscheinend kämpfen, diesen Planeten herzustellen, warum unterstützt sie die dann nicht, frage ich mich. Also, das kann sich natürlich noch füllen. Vielleicht haben
sie
mehrere
Missionen und da möchten sie halt einfach rein. Wie gesagt, ich würde da ganz ehrlich, ich würde einfach jetzt noch nicht so viel verurteilen, einfach weil wir noch nicht so viel wissen.
Ich
verurteile das nicht,
ich stelle nur die Frage.
Ja, aber im Sinne von so, okay, es hört sich so meinungsbildend an.
Ja, also ich finde halt so eine Dreiergruppe ist recht wenig. Vor allem.
Ich glaube nicht, dass das alle sind.
Ja, aber warum schließen sie sich denn nicht zusammen? Ich meine, hier suchen sie ja quasi eine unterstützende Kraft, damit sie ihre Feldzüge durchführen können. Das ist ja hier der Grund, warum sie sich den Jaren holen. Weil sie nicht genügend Power haben.
Vielleicht gerade nicht hier lokal. Ja, okay, das hätten sie besser organisieren können. Also Zeitmanagement ist
da. Ja, ich meine, wenn sie schon den ganzen Planeten anführen will, dann muss sie schon schaffen, eine Vierergruppe zu leiten immer. Ja, ist doch so. Nein, natürlich kann sie noch kommen, aber ist, ja. Warum halt nicht? Heißt. Ich meine, ich frage mich auch, wann wir die wiedersehen. Werden wir noch die in die gute alte Bo-Katan und ihre zwei Freunde dieser Staffel sehen oder dauert es noch 3 Jahre?
Und ihre zwei Freunde. Ja. Ihr Fanclub, Alter. Der ja. Mandalorian Fanclub.
Ja. Ist doch so. Ich meine, Boba Fett haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Den haben wir zwar noch kürzer gesehen, aber ich habe ein bisschen so die Angst, dass jede Folge hier von The Mandalorian lernen wir so eine Figur kennen oder haben wir sie für eine Folge wieder in Anführungszeichen, weil Bo-Katan lernen wir ja nicht neu kennen, sondern kennen wir zumindest aus Clone Wars und dann, ja. Und dann gibt es sie erstmal nicht wieder. Also bisher war es so.
Nicht verurteilen, einfach schauen, weitermachen. Und am Ende richtig hart
vorgehen. Ich als guter Journalist stelle es nur jetzt schon mal in Frage, damit meine Claims hier am Ende der Staffel nicht aus dem Nirgendwo kommen.
I see.
Ja, Baby Yoda wird zum Babysitten geschickt. Die Froschfrau denkt sich, los. Klar, der frisst meinen Nachwuchs, die letzten unserer Linie. Klar passe ich auf ihn auf. Ich liebe ihn. Ja, vielleicht kackt er ja meine Kinder wieder aus, wer weiß. Also, ich meine, es ist schön, dass sie so offenherzig ist, aber ja, Babysitten. Ich meine,
sie hat halt ihren Mann wieder, ne?
Ja, aber sie können keine Kinder mehr machen, hieß es. Also, ich weiß nicht, was du jetzt mit, sie hat ihren Mann wieder damit andeuten wolltest, aber es hieß, es wären die letzten Eier ihres Lebenszykluses. Und währenddessen gibt es da eine kleine Schlacht. Ich wundere mich tatsächlich immer noch, wie groß das Imperium ist.
Frage ich mich auch. Besonders was ich nochmal ganz kurz meinte, diese kleine Schlacht auf dem Hinterhof, oder wie, du hast meinen Bruder gekillt.
Ja, sorry, das gibt's ja auch noch. Ja, mein Bett, das gibt's ja auch noch, sorry, ja.
Digga, das fand ich so, also weißt du, er sagt so nein, fliegt weg, er steht dahin, sieht sie wegfliegen, er geht dann entlang, wird angegriffen, mein Gott, wer rettet ihn jetzt, ne, oder wer kommt zur Verteidigung? Natürlich sie. Okay, dann machen wir doch was. Also, weißt du, den Schritt hättest du komplett überspringen können. Es hat nichts gemacht, außer du hast meinen Bruder gekillt und deswegen werde ich ihn jetzt töten. Nicht irgendwie, nein! Weißt du, der Typ, der ist ja schon in Trauerphase Nummer 4 oder so mit Wut oder 3. Also, krasse
Trauer.
Ja, weißt du, der hat gerade seinen Bruder verloren und kommt einfach mit seinen Boys. Jo, Diggi, du hast meinen Bruder gekillt, ne? Jetzt werde ich dich verschlabbern.
Hast du mal John Wick geschaut? Da geht's ähnlich.
Das ist der Wick.
Die Frage ist natürlich, warum bräuchte Mando hier unbedingt Hilfe? Einfach aus der inszenatorischen Sichtweise. Ich meine, wir haben ihn gesehen, wie er in der ersten Staffel, aber es wird ja anscheinend jeder jetzt genervt nach der ersten Staffel, wie er zum Beispiel in Folge 3 Baby Yoda da rausholt, ja aus dieser Facility ganz am Anfang, um die ganze Story loszukicken. Basically. Und da macht er ja auch einen nach dem anderen diese Armee an Sturmtruppen fertig und kann ja sogar da mithalten, wenn dann diese ganze Truppe an Kopfgeldjägern hinter ihm her ist. Und hier kommen jetzt diese 5 Schläger da von irgendeinem Fischerplaneten und dann denkt sich das Drehbuch, ah, jetzt brauchen wir Unterstützung von 3 ausgebildeten Mandalorianern unbedingt. Also, ich meine, natürlich macht es aus der Sinn, dass sie nicht plötzlich dann aufploppen in der Bar, aber warum? Ich meine, das zeigt jetzt auch nicht, dass sie krass wären, wenn sie da die 5 Leute da abknallen. Also bin ich da vollkommen bei dir, überspringen gerne, zumindest so wie es da ist. Ich meine, hätte man vielleicht anders sehen können, vielleicht wenn das ganze Dorf sie da jetzt da rausjagt, weil sie da das Fischerboot zerstört haben, was vielleicht das ganze Dorf immer mit Nahrung versorgt. Das wäre interessant gewesen, aber so wie es jetzt da war, ein nutzloser Punkt in der Story, finde ich.
Ja, ebenso.
Wir haben heute wieder viel zu meckern, glaube ich. Aber es wird ja besser, oder?
Das ist der Mecker. Ja, dann rekrutieren sie ihn quasi für, sagen immer, kann ich dir mal einen Drink ausgeben? Und ja, so, this is the way.
Da sitzen sie da. Junge, ich weiß, was da war. Die sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, ey, du siehst mir aus wie ein richtiger Mandalorian.
Was für ein Bock von unserer
Vision teilzunehmen. Wir brauchen dich. Wir machen dich zu einem richtigen Piraten.
Oh ja.
Eieiei. Ja.
Ja, und dann hat er gesagt, say no more, I'm in. Gib noch ganz kurz Baby Yoda ab. Und dann ja, sehen wir das Frachtschiff, was ja anscheinend relativ groß ist.
Hm.
Und sagen sich so, rewrite the dawn, bitches. Fliegen hin. Und als das Ding da losfliegt, ja, kommen sie auf das Raumschiff, arbeiten sich dann langsam vor. Und der Typ da, der Schauspieler, den man ja auch kennt, also der nicht ne, der über das Hologramm reinkam.
Meinst du Titus Welliver?
Richtig, ja.
Woher kennst du den denn? Ich kenne ihn aus einer ganz bestimmten Serie.
Suits.
Ist ja da auch mit dabei. Er spielt die Hauptrolle in der guten Serie, von der ich aber nur 2 Staffeln gesehen habe, einen der ersten Amazon Originals, Bosch. Ist eine coole Cop-Serie, ja. Finde ich, die relativ bodenständig ist. Zumindest in den ersten 2 Staffeln, den Rest habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, die sind schon bei Staffel 6, da muss ich echt mal wieder reinschauen. Die haben nämlich ein geiles Intro, finde ich. Also die Jazzmusik ist da ziemlich cool.
Aber der Typ, finde ich, also...
Ist schade, dass er keine größere Rolle hat, finde ich.
Ja, Theorien von mir ist, dass er irgendwie mit Marc Aurel verwandt ist, weil so stoisch war, sieht man echt selten Leute. Der Typ, der... Also, ja, wir werden gerade überfallen. Okay. Oh, okay.
So. Als ob Stoizismus vererbbar wäre, ne?
Ja, also interessanter Typ, hat auf jeden Fall, ist ein guter Leader, der hat den cool behalten, ja, er war die ganze Zeit cool und kalkuliert und ja.
Und ja, finde immer gut, wenn wir unsere Statements mit und ja beenden.
Ja. Ja.
Das ist das Neue letztendlich, du. Da gibt es ab jetzt wieder Geld in die
CFM-Kinokasse. Kannst du ja einfach irgendwelche Wörter reinwerfen und sagen, dass ich dann dafür bezahlen muss.
Nein, sagen wir einfach, du hast es dir selbst zu verschulden, wenn du gewisse Wörter viel öfter nimmst als andere.
Das nennt sich Alliteration.
Das nennt sich geringer Wortschatz. Spaß.
Die Reise führt weiter durch das Raumschiff. Sie arbeiten sich vor, ganz gespannt, mit Zähnen zerbissen. Die Stormtrooper haben alle Angst und treffen natürlich
nicht. Warte mal, was war da? Warte mal. Hast du gerade mit Zähnen zerbissen gesagt? Warte, was? kenn ich das nicht?
Mit zerbissenen Zähnen.
Gibt es den Ausdruck oder hast du den gerade erfunden?
Mein Gott, halte ich jetzt nicht an die Kleinigkeit.
Nein, ohne Scheiße. Junge, wenn ich das nicht kenne, dann frage ich mich, ob das meine Lücke ist oder ob du hier Neologismen erfindest.
Digga, ich bin der King von Neologismen. Also nicht der King, vielleicht der Prinz eher, aber...
Zerbissene Zähne.
Wenn er mit einem zerbissenen Blick, glaube ich.
Das Erste, was ich finde auf der Online-Suchmaschine ist Invisalign Munich. Smile Club One. Bezahlbare Handlung. Als Zweites auch wieder eine Werbung. Top 10 auf bis Schiene 2020.
Voll super.
Genau. Nee, aber das machen sie ja nur, wenn was explained werden muss.
Ja.
Oh, Jesus. Ja. Schreibt uns mal, ob ihr den Ausdruck zerbissene Zähne kennt.
Ja. Alles gut, ich habe alles unterm Griff hier. Lass weitermachen.
Ich habe alles in meiner Kontrolle.
Ah, I see.
I see. Gut. Wobei man also das sogar sagen könnte, glaube ich. Aber, ja.
Und die ganzen Stormtrooper treffen halt nichts. Also was ich halt auch hier ein bisschen krass fand, war, dass wir von denen aus gar keine Herausforderung hatten. Also nicht wirklich.
Treffen weil sie nichts? Haben...
Nee.
Ich meine, in der letzten Szene treffen sie was. Was aber, finde ich, zu einem anderen Problem führt.
Ja, ihn jetzt meinst du, oder wie?
Mhm.
Ja, ja, klar, aber aber im Sinne von in den ganzen Flurkämpfen, da weißt du, da schießen die ganze Zeit, treffen alle und danach verstecken die sich wieder. Nein, es sind so viele. Warte, jetzt nicht mehr. Und ganz am Ende, als er sich dann quasi opfert oder beziehungsweise ja ein bisschen die Feuerkraft aus sich wirft und dann diese zwei Teile genau in den Aufzug wirft, da ist halt natürlich schon eine coole Szene, wie er da sich vorhechtet.
Ich fand die nicht cool, ich fand die awful.
Was ein Wort. Okay, dann erklär dich.
Also, du kannst mir nicht sagen, dass ein ausgewachsener, starker Mann, ein Krieger könnte man fast sagen, ein Mandalorianer, so eine Granate nicht 20 Meter weit werfen kann. Nein, er muss sie 10 Meter tragen und dann weitere 10 Meter nach vorne pitchen. Das ist doch bescheuert. So, zweitens, auf einmal treffen alle Sturmtruppen was, damit es gefährlicher aussieht, treffen sie ihn. Drittens, wie soll es je wieder in The Mandalorian ein Feuergefecht spannend sein, wenn er einfach durch so ein Feuergefecht rennen kann, ohne dass irgendjemand einen Schwachpunkt trifft? Und es gibt Schwachpunkte an seiner Rüstung.
Ja, also zu den ersten beiden Punkten kann ich dir sagen, warum wirft man es auf close Distanz, wenn du es von hinten wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die besonders in diesem Feuer konzentriert, also das Feuer ist ja sehr konzentriert in der Mitte, dass es da die Granate selber trifft, höher ist, als wenn du eine kürzere Wurfstrecke hast von 10 Meter. Aber ja, ich stimme dir zu, auch das, ich weiß nicht,
dann soll er sie wie eine Bowlingkugel so rollen, wird, Alter. Ne? Und ich meine, er muss ja nicht vorher sagen, ey Jungs, ich werf gleich was, schieß drauf.
Strike. Ja, okay, und bezüglich dem zweiten Ding, dass das plötzlich alle treffen. Ich meine, klar, es ist ja genau in der Mitte und nicht irgendwo woanders versteckt, aber. Ja.
Also, drittens, Feuergefechte kann ich nie wieder ernst nehmen, theoretisch nach dieser Szene. Und jetzt kommt viertens. Es gibt diese riesige Explosion. Und er legt sich einfach nur auf den Boden und ist nicht davon betroffen. Klar, es ist besser, dass er am Boden liegt, als an der Decke hängt, weil die heiße Luft eher nach oben geht, okay. Aber ich würde sagen, der Raum...
Ist das auch im Star-Wars-Universum so?
Der Raum ist so eng, dass es ja eben nicht nach oben entweichen kann, sondern den ganzen Gang entlang sich ausbreitet. Und deshalb sollte er davon betroffen sein. Und jetzt könnte man argumentieren, aber er hat so eine krasse Rüstung. Ja, aber die hat er ja nicht überall. Ich meine, was ist mit seinem Poncho, den er da auf der Schulter trägt? Der ist... Auch das Material, was sich nicht von Thermaldetonatoren und der Explosion irgendwie entflammbar ist oder halt zerstört wird. Wohingegen aber natürlich Rüstungen von Sturmtrupplern, militärische Rüstungen, die werden durch Thermaldetonatoren zerstört, aber sein Unterhemd, was er da drunter trägt unter seiner Rüstung, das ist komplett safe. Ich meine, wer sich mal zum Beispiel den Film von... mit Miles Teller und Jeff Bridges, Josh Brolin, diesen Feuerwehrmann-Film, wo es um die diese Feuerwehrmänner, die Waldbrände bekämpfen, angeschaut hat, der weiß, dass selbst unter der ihren Feuerschutzdecken ist man nicht unbedingt sicher, wenn so ein Brand über ihn drüber geht. Aber Mando, der legt sich da einfach hin, hat zwar nur so eine Schulterplatte, eine Brustplatte, noch eine Schulterplatte und vielleicht auf dem Rücken was.
Aber der ist ja erstmal konfrontiert mit dem Feuer. Also sein Kopf wird ja konfrontiert, seine Schultern, vielleicht irgendwo oben quasi die Brust noch ein bisschen, wenn es von unten kommt, und sein Rücken. Aber das ist alles abgedeckt.
Was ist mit seinen Beinen?
Die werden gedeckt erstmal von seinem Ding, also von seinen eben genannten Platten.
Digga, es müsste einfach viel zu heiß sein, sorry.
Ja, aber das ist ja nur ganz kurz und danach steht er wieder auf und denkt so.
Ja, ich stelle mich auch immer nur ganz kurz vor einer Explosion und da passiert nichts. Also, das ist natürlich ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber ich frage mich, wieso sich dann nicht zu jeder Zeit immer irgendwelche Leute einfach nur kurz auf dem Boden liegen bei irgendwelchen Explosionen im Star Wars-Universum. Und wenn Hitze dem Mandalorian nicht so viel anhabt, warum war es dann so ein großes
aber
Ding?
Aber es ist ja nur eine kurze Hitze, es ist ja nur so ein. Und danach war es ja wieder.
Ja. Sorry. Also Explosionen machen einem nichts mehr aus in Star Wars. Schüsse machen Mando nichts mehr aus. Er ist unkaputtbar, basically.
Ja, nice.
Ja.
Du unterstützt doch den Krieg.
Was, ich unterstütze den Krieg? Was?
Nein, für gegen das Imperium.
Ja, das existiert ja eigentlich nicht mehr, eigentlich, aber naja. Vor allem, wenn die Leute überall in der Galaxis noch das Imperium kennen, warum war es dann eigentlich sowas Neues, dass ein paar Jahre später, dann 10 Jahre, die erste Ordnung plötzlich da war und alle so, was? Es gibt die erste Ordnung, aber hier so Frachter gehen da ein und aus. Okay.
Say no more.
Ich meine, es spielt ja, die erste Staffel spielt, glaube ich, 5 Jahre waren es, nach Episode 6. Also wird es hier auch 5 bis 6 Jahre danach spielen. Kannst du mir erzählen, dass das Imperium da immer noch so groß ist? Also ich halte es zumindest für sehr plot-convenient. Naja. Ich meine, oder sagen wir es zumindest so, in der ersten Staffel, da war das so eine Zelle, sage ich mal, um Werner Herzog rum. Oder dann später ist Moff Gideon mit so einer kleinen Anzahl an Leuten gekommen, aber die hatten keine riesigen Frachter zur Verfügung. Zumindest haben wir davon nichts gesehen. Denn das waren so einzelne kleine Truppendinger. Oder sie haben mal eine Kleinstadt besetzt. Aber dass sie hier ein- und ausgehen in so einem Raumhafen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich meine, wo ist die New Republic? Warum verhindern die das nicht? Ich spiele nur des Teufels Advokaten. Schreibt mir gerne, wenn ihr was dagegen habt.
Ja, also auf jeden Fall interessante Kämpfe. Hätte man, finde ich, vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können.
Ja.
Aber this is the way.
An dem es aber nicht lag, vor allem in dieser Folge, die ist ja mir auch wieder positiv aufgefallen, in der Eröffnungssequenz, wenn die Landung vollführt werden muss, war es ein neues Musikstück, meine ich, von Ludwig Göransson. Und der hat auch entweder für Bo-Katan oder hier für die restlichen Mandalorianer, aber ich schätze eher für Bo-Katan, ja auch ein Theme erstellt, was immer ertönt ist, wenn sie gekämpft haben. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dieses sehr elektrische Ding. Aber es war fast ein bisschen zu kurz, was aber eher, glaube ich, daran liegt, dass die Kämpfe viel zu kurz waren. Und dafür, dass die so kurz waren, gab es echt viele Schnitte, finde ich.
Stimme ich dazu.
Zumindest da in diesem, wenn sie gegen die Tentacle Boys kämpfen, da gab es ja in diesem Feuergefecht 10 Schnitte oder so. Da wäre ja selbst Liam Neeson neidisch gewesen.
Ich wollte sagen, Alter, wenn jetzt ein Liam Neeson-Vergleich kommt, wenn da jetzt keiner kommt, dann kriege ich den.
Ja, sie überwältigen alle, beziehungsweise da das Imperium überleben muss und die Feinde geschwächt werden müssen und wir alle treu sind. Die Frage ist nur, wem gegenüber, zumindest Moff Gideon scheinbar, bringt der gute Titus Welliver, bringt die zwei Jungs da um und will dieses Schiff dann gegen das Meer.
Aber nicht nur das, sondern auch davor erfahren wir ja noch, genau. Er möchte dann quasi selbst gehen, sorry, ich habe gerade die Timeline vertauscht.
Alles okay.
Sie laufen vor ins Cockpit. Der Typ hat auch seine anderen Co-Piloten einfach ausgeschaltet. Hashtag Unternehmenskultur ist nicht so on point. Und ja, sie packen ihn dann. Zwei probieren noch das Schiff rechtzeitig hoch wieder zu bekommen. Und sie fragt ihn ja, ob Moff Gideon denn das Darksaber hat. Was ja auch anscheinend sehr wichtig für die ist. Ist ja klar. Hatte Bo-Katan schon mal? Schon, ne? Oder in Legends nur?
Ich muss sagen, ich bin mir hier ein bisschen unsicher, wie der genaue Verlauf ist. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert Und es kommt in Rebels vor, da hat es, dürfte es die eben Sabine heißt sie haben. Die gibt es am Ende von Rebels scheinbar, Bo-Katan, und die hat es dann scheinbar an Moff Gideon irgendwie irgendwo irgendwann verloren seitdem. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert am Ende von Clone Wars? Wer hatte das da? Weil eigentlich befreit doch Ahsoka Maul, aber sie gibt ihm doch seine Waffen nicht. Und im Kanon ist es aber so, dass Sabine das aus einem Tempel von Maul oder so klaut. Oder an einem Ort, wo er es hingebracht hat. Aber dürfte es nicht eigentlich am ehesten noch Bo-Katan haben? Weil sie nehmen doch Maul gefangen. Und müsste sie es dann nicht behalten?
Nee. Nee, Moment mal.
Clone Wars. Maul kämpft gegen Ahsoka. Wird festgenommen.
Spoiler fürs Clone Wars. Hat er da sein Darksaber überhaupt noch? Ich glaube nicht. Sein letztes Mal, als wir das Darksaber, glaube ich, mit ihm gesehen hatten, war noch im Kampf gegen Sidious und Savage Opress, also wo er mit ihm gekämpft hat.
Mhm. Es folgen Spoiler für Star Wars The Clone Wars. Das Herzstück von Star Wars. Das eine.
Was, der andere?
Star Wars Episode 5. Hätte ich jetzt mal einfach gesagt.
Ja,
also ich meine, es ist rein geometrisch, sag ich mal, von der Symmetrie, ist Episode 5 das Mittelstück von 9 Episoden. Und das ist ja wohl, da gibt es den einen entscheidenden Dreh- und Angelpunkt, der Skywalker-Saga, würde ich sagen, die alles ein bisschen in neues Licht stellt, beziehungsweise entscheidend hier für eine der wichtigsten Figuren ist. Es ist das Mittelstück der Originaltrilogie und es ist wahrscheinlich der beste Star Wars-Film.
Interessant.
Außerdem haben wir da Yoda, der immer.
Hast du mal die Prequels gesehen?
Genau. Wo waren wir? Ja, ich weiß es nicht. Mit was hat denn dann Maul gegen Ahsoka gekämpft?
Mit einem Doppellichtschwert.
Also kommt das Darksaber nicht im Clone Wars Finale vor?
Oh, I don't think so.
Ja, okay, dann wiederum würde es Sinn machen. Ich hatte schon überlegt, mir das nochmal anzuschauen, aber es war mir zu tragisch. Das konnte ich mir nicht antun.
Ich habe auch überlegt, aber das ist schon.
Da werde ich zu emotional. Ich habe letztens übrigens mal überlegt, was hat mich eigentlich dieses Jahr nicht enttäuscht. Und neben Tenet war es nur Star Wars, The Clone Wars, die finale Staffel, glaube ich.
Nämlich der Podcast.
Warte, der hat dich enttäuscht oder nicht enttäuscht?
Maybe. Who knows?
Was? Maybe. Du kannst nicht auf so eine Frage maybe antworten. Hatte dich enttäuscht oder nicht? Maybe.
Maybe, Katie.
Okay. Hashtag Maxi ist enttäuscht von unserem Podcast, okay? Okay.
Nein, das war ein Joke.
Interne Probleme. Falls ihr Bildredakteur seid, das ist die neue Schlagzeile für euch. Podcast in der Krise, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
In der Krise.
Ja,
Geliebten lieben sich nicht.
So. Die Sache hier ist, ja, die Szene ist dämlich. Weil er sagt ja auch noch wirklich so, wenn du fragst, dann weißt du es doch eh. Die Szene hat niemandem
genau
irgendwas.
In der Tonalität sagt das.
Die Szene hat niemandem irgendwas gebracht. Ohne Scheiß. Niemandem irgendwas. Weder den Zuschauern noch Bo-Katan noch Titus Welliver, außer sein Tod dann, aber das hatte damit nicht so viel zu tun. Ich glaube, der hätte auch ohne die Szene drauf beißen können auf seine Star Wars Zyrkali-Kapsel, die elektronisch ist. Das ist einfach nur da gewesen, um diesen Name dieser Waffe zu droppen, damit alle Star Wars-Fans so, BAM, Alter, Darksaber, whoop, whoop, whoop. Und damit Looper ein Video machen kann, what is the Darksaber explained? Und dann sagen sie, this is the Darksaber. Hättest du Star Wars richtig gut verfolgt, dann wüsstest du es und müsstest dieses dämliche Video nicht anschauen. Dieses Video ist nur für Idioten und wir bekommen trotzdem Millionen von Klicks. Dafür wurde dieser Name hier gedroppt. Für nichts anderes. Und der Name Ahsoka Tano ebenfalls gefühlt, finde ich. Schalten Sie auch nächste Folge ein. Vielleicht seht ihr dann endlich Ahsoka. Vielleicht. Vielleicht. Wir garantieren nichts. Mir werden hier immer nur so Brotkrumen entgegengestreckt. Ich meine, diesmal war es ein bisschen ein größerer Happen, weil wir immer einen bekannten Charakter wiedergefunden haben, nämlich Bo-Katan, die tatsächlich auch von der Schauspielerin gespielt wird, die sie in Clone Wars gesprochen hat, wer das nicht weiß. Aber ansonsten kommen wir hier echt nicht viel voran, bin ich ganz ehrlich. Was ist denn, hast du noch was Konkretes oder willst du zum Verdict gehen?
Wer den anderen? Spaß. Ja, also durch die Folgenbesprechung hast du mir definitiv nochmal einige Punkte aufgezeigt, die man hätte besser machen können. Kaputt gemacht. Nee, ich meine an sich, ne, es ist nochmal eine geile Serie. Ich meine, ich habe wirklich Spaß dabei, es anzuschauen, und ich meine auch, dass wir das hier verstehen müsst, Max und ich, also mehr Max als ich, aber ne.
Hat einen hohen Anspruch.
Genau. Nicht nur hohe Erwartungen, sondern wir schauen halt einfach, ne, was man vielleicht noch hätte rausholen können. Und ich meine, natürlich, ne, wenn ihr, also an sich, ich bin super happy damit, ne, ich fand die ebenfalls gut so. Klar, natürlich in diesen ganzen kleinen Details hätte man vieles besser machen können, aber ich meine, es macht Spaß anzuschauen, zu hören, so, wo ist das Lightsaber, das Darksaber und so. Ne, natürlich, es bringt nichts, aber trotzdem ist halt nice anzuhören. Und
ja, aber das ist nichts anderes als billiger Fanservice. Das ist halt.
Ja, genau, und ich mag's Fanservice.
Ja. Das nennt sich Effekthascherei. Ja. Die Macher wissen nicht, wie sie mit eleganten Mitteln oder mit gutem Handwerk Zuschauer gewinnen. Nee, sie machen es einfach, indem sie dir irgendwas entgegenwerfen, was du wahrscheinlich geil finden wirst. Sprich, irgendwie eine große Action-Sequenz, aka das Marvel-Universe, oder irgendwelche Name-Dropping, aka das Star Wars-Universe, beziehungsweise The Mandalorian. Finde ich halt ein bisschen schwierig. Die Sache Luca ist.
Luca macht bald ein Video, The Critic, The Fan and the Movie Explained. Und da erfahrt ihr dann, dass ich der Fan hier bin und merkst, der Kritische.
Die Sache, warum ich halt auch enttäuscht werde hier jede Woche wieder, habe ich so das Gefühl. Ja, sorry.
Dreimal jetzt
sind so erst. Dreimal hintereinander. Nice. Die Sache ist, obwohl ich diese Folge natürlich nicht schlecht fand, weil ein bisschen hier die Welt nochmal mehr zurechtgerückt wird und es hier ein paar Spielsteine in Stellung gebracht werden für Zukünftiges, was wann auch immer es kommen wird, hoffentlich bald kommen wird, war trotzdem weiterhin ein Downer auf eine gewisse Art und Weise. Selbst in Bezug nur auf diese Staffel hier. Über die erste Staffel möchte ich gar nicht sprechen. Keine dieser Folgen kommt bisher an den Durchschnitt der ersten Staffel in meinen Augen heran. Nur halt Folge 5 oder was war nicht so gut. Und 6 war ja auch ein bisschen Filler, aber im Durchschnitt war Staffel 1 bisher deutlich besser.
Ich fand's nicht, dass ein Thriller war. Entschuldigung. Mal kurz ein bisschen machen. Das sehr gut.
Die Sache ist halt hier auch. In der ersten Folge hatten wir einen Filler, damit wir einen Nebencharakter einführen können, den wir irgendwann vielleicht wiederbekommen möchten. Möchten und vielleicht irgendwann wiederbekommen könnten, was wir da hoffentlich wären, weil er ja immerhin ganz gut unterfüttert war. Was diese Folge aber immerhin getan hat, ist, ein bisschen was Neues mit der Welt zu machen, nämlich die Sandleute eben nicht mehr nur als diese bösen Tusken-Raiders darzustellen, sondern eben als Volk, mit dem wir auch irgendwie sympathisieren können. So, das hat die Folge immerhin geschafft. Was hat Folge 2 geschafft? Sie hat Baby Yoda zu einem Monster gemacht, aber ansonsten auch nicht viel, und sie hatte keinen roten Faden. Was hat Folge 3 gemacht? Wir kriegen ein paar Names gedroppt und wir sehen alte Bekannte und kommen einen Schritt näher, aber ich so einfach auch von dem Drehbuch an und für sich der Folgen sehe ich selbst hier einen Downtrend in der zweiten Staffel. Die erste Folge macht immer ein bisschen was Neues, aber ansonsten sind alles drei in gewisser Art und Weise, finde ich, Filler, und wir bekommen ungefähr in 2 Minuten maximal dieser Folge wirklich was uns weiterbringt in der Geschichte. Der Rest sind Name-Dropping, Witze, Baby Yoda muss gerettet werden. Und was gibt's noch? Neue Kreaturen, die Frösche zum Beispiel. Ansonsten fehlt mir das Futter. Ich meine, man muss es nur mal mit Staffel 1 vergleichen, und das, da merkt man, finde ich, schon einen deutlichen Unterschied. Ich finde halt, dass Staffel 2 bisher wie ein schwaches Videospiel geschrieben ist. Geh zu Person A, erfülle Quest A. Ja. Person B. Aber wenn man sich mal anschaut, solche Videospiele bekommen in der Regel keine guten Kritiken. die nur solche Quests haben. Also die meisten Quests, Nebenquests, Randquests in The Witcher 3 sind besser als die Storyline von The Mandalorian Staffel 2. So, jetzt habe ich es gesagt. Für mich ist die Folge aber dennoch eine 7 von 10. Weil mir die Musik, die Kamera und die Inszenierung gefallen haben. Das Editing, würde ich nicht sagen, very nice. War mir teilweise in den Action-Szenen zu wenig, aber Ludwig Göransson wird immer mehr zum nächsten John Williams, der wirklich Star Wars einfach alleine tragen kann, wahrscheinlich bald. Weil einfach, egal wie gut die Szene ist, einfach ins brennende Klavier, in die Tasten haut. Oder halt in die Oboe bläst oder oder die Gitarre spielt oder meinetwegen irgendwelche E-Sounds erstellt. Aber du weißt ja, was ich meine. Du kennst doch dieses Meme. Und
ja.
Also technisch ist es ja meist gut, bis jetzt auf Editing, da gibt es ein oder andere Mal die Schwäche. Aber für mich die größte Schwäche der Anti-MVP in der zweiten Staffel sind die Drehbücher. Und da bin ich echt ein bisschen von Jon Favreau enttäuscht, der bisher alle drei geschrieben hat.
Ja, ich gebe der Folge eine 8 von 10, weil ich die auch, oder ja, sagen wir mal eine 8 von 10. Ich fand die schon gut, so, ich hatte Spaß. Es gibt vieles, was man natürlich besser machen hätte können, aber war nice, einfach die Leute wiederzusehen. Und
so, und um das Ganze jetzt hier nicht ganz so negativ von meiner Seite zu beenden, möchte ich noch kurz mal wieder spekulieren. Ich spekuliere gerne, was die Zukunft von Geschichten angeht. Ich liege oft daneben, aber das liegt auch daran, weil ich gerne verrückte Theorien bringe. Wir hatten in der... Die sich
bisher immer als falsch herausgestellt haben.
Weil die Drehbücher, die Drehbuchschreiberlinge, die Drehbuchkinder nicht den guten Nougat schreiben. Spaß. Wir hatten in Folge 2 hatten wir ja eben das Thema, dass die Froschleute unbedingt noch ihren Nachwuchs da bringen müssen, weil sie die letzte ihrer Linie sind. Und deswegen ist der Nachwuchs so wichtig. Und, also entweder ist es Zufall oder ich lese hier zwischen den Zeilen etwas für die Zukunft, denn Bo-Katan sagt auch, sie ist die letzte ihrer Linie. Und was ist, wenn wir irgendwann eine Verbindung, also Bienchen und Blümchen von Bo-Katan und Din Djarin sehen?
Bam, bam, bam. Das wäre eine interessante Sache.
Für mich
also wäre das... Wie genau, also eine Liebes...
Wie genau? Ich habe doch Blümchen und Bienchen gesagt.
Dass beide ein fleißige Bienchen sind.
Na, vergiss es, Alter. Mann, Koitus, sexuelle Handlungen. Verstehst du mich
jetzt? Ich weiß ja nicht, dass du so ein Perverser bist.
Ja, nee, ich meine, das wurde da eben kurz gedroppt und es wäre tatsächlich, wäre dafür gut was gelegen, weil sie ja hier unter, es wäre interessant in der Hinsicht, weil sie aus unterschiedlichen Standpunkten kommen. Und was ist, wäre es nicht quasi gut anzusehen, dass diese neue Mandalorianer-Gruppe, nenne ich sie jetzt mal, weil es ist ja keine Rasse, sondern es ist ja eine Gruppe, die eigentlich einen gemeinsamen Glauben hat, dass sie entsteht, weil sich quasi dieser Extremistenstrang oder zumindest halt eben dieser Teil der Mandalorianer, den Mando, den Jaren angehört, ein bisschen halt diese Gruppe und die von Bo-Katan wieder zusammenfinden und ein gemeinsames Volk werden, symbolisch dadurch, dass eben die beiden sich verbinden. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Wäre eine interessante Sache auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich muss erstmal kurz processen.
Ansonsten wäre es halt ein bisschen unnötig gewesen, dass sie das sagt. Aber für mich, das wäre ein smarter Tweak im Drehbuch gewesen, dass wir eine Folge vorher eben Überleben einer Gruppe ansprechen und hier das dann in so einem Nebensatz einer anderen neuen Figur droppen.
Interesting. Ich habe keine Theorien bisher. Also ich muss mich, glaube ich, auch nochmal ganz kurz einlesen, wie es genau die Geschichte war.
Der Mandalorianer?
Nee, das nicht. wie jetzt die, auch so mit Darksaber und das Ganze jetzt quasi verblieben ist.
Also mit Geschichte meinst du auch den Ursprung oder warum die Mandalorianer das so geil finden oder wo es wann ist?
Nee, nicht also das, sondern genau wo, wie aktuell quasi Mandalore jetzt nochmal aussieht und wer da gerade Herrscher ist und so, das wäre mal interessant.
Es wurde auch gesagt, dass der Planet so nicht existiert und sie ihn dass sie da vertrieben wurden und das Imperium dann die Lügen erzählte, dass der Planet verflucht ist, was ja unser...
Ah, genau, das war das, ja, genau, ja.
Und es gab ja, die haben sich ja während die Clone Wars aufgespalten, ein Teil hat sich dann ja dem Imperium angeschlossen und ein anderer Teil ist halt geflüchtet. Mhm. Aka Bo-Katan und ihre Freunde. Und jetzt, weil ich schon kurz angesprochen habe, das Darksaber ist so wichtig, weil eben der erste große Mandalorianer-Anführer, ich weiß nicht, ob es sogar der große Mandalore war, den sie ja alle anbeten als ihr Vorbild, der hat das ja gebaut, weil er quasi auch mit den Jedi mithalten wollte, weil die ja damals noch im Konflikt standen. Das wurde ja auch kurz in Staffel 1 angesprochen, dass die Mandalorianer im Konflikt mit den Jedi lange standen. Mit diesen Magiern, diesen Space Wizards.
Stimmt.
Und ja, das wurde von denen gebaut und wurde dann ja in der Reihe der Vizslas, also dem Familienstamm da, weitergegeben. Und die letzte Überlebende davon wäre eine Untergruppe, nämlich die Ren, die stammen auch aus dem Hause Vizsla, das ist so eine Unterfamilie, wäre dann eben die aus Rebels gewesen, Sabine Wren, aber sie gibt es an Bo-Katan weiter.
Ich finde es nice, dass sie einfach die Jedi Wizards nennen und sie einfach Wizzler heißen. Oh, Hashtag Ironie. I think so.
Okay. Ja gut, Lehrstunde und Predictions meiner Seite ein Ende. Dann beenden wir die Folge, oder?
Ja. Vielen Dank fürs Reinhören.
Mhm. We have spoken.
Hat Spaß gemacht, hoffentlich.
We have spoken, würde ich sagen, oder?
Ja. We have spoken.
Ja.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüssi. Tschüss mit dir.